dieses Tröstende, dass die anderen alle gekommen sind und sich da die Zeit nehmen, teilnehmen. Und warnen kann man nur lang nur, also da dürfen wir schon an dem Tag einmal noch mal ein bisschen abgelenkt werden, so als Familie.
Ein gescheiter Leier, Schmeister, gibt es halt auf Nacht dann eine Brotzeit und wie gesagt, glaub, die gehen halt einmal für 12 haben. Also das ist aber auch wichtig, weil das ist die erste Ding zum ja, Trauerbewältigung und der erste Schritt, dass es wieder aufwärts geht.
Wir haben schon sehr, sehr viele schöne und zum Schluss hinaus auch ganz lustige Beerdigungen gehabt. Ja, da wird einfach das ganze Leben von demjenigen, der gestorben ist, ja auch nochmal gefeiert und gewürdigt.
Etwas Einschneidendes ist passiert. Ein Mensch ist nicht mehr da. Kommt nimmer gleich ums Eck, ruft nimmer an. Unser Hirn, unsere Sinne können das nicht fassen, den Tod nicht begreifen. Umso weniger, je näher uns die oder der Verstorbene stand. Und was die Sinne nicht fassen, dem ist schwer, Sinn abzugewinnen. In allen Kulturen haben sich Rituale herausgebildet, die uns in Situationen derartiger Ohnmacht helfen. Dirk Pörschmann ist Direktor des Museums und Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel, das sich unter anderem genau mit diesen Ritualen rund um den Tod beschäftigt. Zu diesen gehören die religiösen Zeremonien, das Aufbahren, das Totengebet, die Beerdigung selbst und dann eben auch der Leichenschmaus.
Es geht immer auch um einen Übergang. Der Körper ist noch da, aber etwas ist entwichen, das wir Leben oder Seele nennen. Dann geht es ja auch darum, dass eben dieses Etwas an den richtigen Ort kommt. Und diesen Übergang, diese letzte Reise, wie sie auch genannt wird, die begleiten wir. Und das machen wir, indem wir die Toten ehren, sie nochmal schön anziehen, sie waschen. Indem wir ein Fest für sie veranstalten, indem wir ihnen gedenken und sie trauern.
Die Tradition des Trauermahls gibt es schon immer. Bei den Römern, Epulum funebre hieß es bei ihnen, ging es vor allem darum, für die Toten, für ihre Seele zu beten und ihrer mit einer Feier zu gedenken. Nicht selten wurde den Verstorbenen dabei ein Platz am Tisch, ein Stuhl freigehalten. Die Slawen im deutschsprachigen Raum sollen sogar noch den Toten selbst mit an den Tisch gesetzt haben. Bei uns, so weiß der Stadtpfarrer von Rosenheim, Andreas Maria Zach, auch lange Zeit Seelsorger auf dem Land, im Chiemgau, bei uns also hatte so ein Trauermahl auch eine ganz praktische Bedeutung.
Die Leute konnten ja praktisch nur zu Fuß unterwegs sein, mussten oft bei einer verwandtschaftlichen Beerdigung lange Strecken überwinden. Und da war es dann eine natürliche Verpflichtung der Hinterbliebenen, diese Leute zu verköstigen.
Er selbst kann sich noch gut erinnern, wie das noch in den 50er, 60er Jahren im Dorf war.
Und da war es dann beim Leichenschmach oft so, dass es für die immer wieder eine Möglichkeit war, im Dorf hier wirklich mal was Gescheites zum Essen zu kriegen.
Und eine Münchnerin, die wir auf dem Perlacher Friedhof treffen, blickt noch weiter zurück.
Ich bin aus München. Ich kenne es auch vom Land. Wir waren ja evakuiert, ich war noch ein Kind. Waren wir während des Krieges evakuiert auf einem Bauernhof. Ich durfte immer in der Kirche vorlesen, weil ich so gut lesen konnte. Und dann war ich auch beim Leichenschmaus eingeladen. Und bei den Bauern war das ja ganz wichtig. Und da habe ich dann auch die Suppe bekommen und da kann ich mich noch so gut dran erinnern.
Gremis, das war der in Altbayern lang verbreitete Begriff für den Leichenschmaus, den Leichentrunk. Entstanden ist Gremis, wie der Mundartforscher Ludwig Zehentner schreibt, aus dem Wort Begräbnis. Das unbetonte E in der Vorsilbe lässt der Bayer weg. Kennen wir aus Psuffer oder Psurch. Weil sich aber Gräbnis kaum aussprechen lässt, wird Gräbnis draus. Und dann verschmelzen nach den Assimilationsregeln auch noch die Konsonanten B, N im Bayerischen zu M. Und schon sind wir bei Gremis. Gremis. Mit dem Wort Leichenschmaus haben heute noch so manche ihr Problem. Auch der Pfarrer von Rosenheim.
Leichenschmaus, das war dann so städtisch gehoben, aber Schmaus, das hat man überhaupt nicht gedacht. Jetzt sagen wir Trauermahl. Mir gefällt nicht mehr das, wir kommen dann noch beim Wirt zusammen. oder wir setzen uns nachher noch zusammen, kommst.
Wie man das halt gern so macht in Bayern. Auch die Totengräber aus dem südlichen Oberbayern, die sich alljährlich einmal treffen, um zu feiern und sich auszutauschen über ihre Arbeit und darüber, wie der Umgang mit dem Tod sich verändert. Diesmal waren etwa 80 von ihnen beim alten Wirt in Geltendorf. Mit ins Leben gerufen hat diese Treffen vor 40 Jahren Sepp Schmid aus Bichl. Damals waren Totengräber eigentlich immer mit dabei beim Leichenschmaus. Darum können sie auch viel davon erzählen. Und weil der Tod eben zum Leben gehört, so Sepp Schmid, darf so ein Zusammensitzen beim Wirt auch nach einer Beerdigung lustig sein und ein bisschen länger dauern.
Ja, hat schon ergeben, die schon sehr lang gedauert haben. Weil man halt zum Beispiel gesagt hat, wenn es ein Geselliger war, ah ja, da können wir jetzt nicht heimgehen. Da müssen wir jetzt für den schon noch eine halbe trinken, weil der das auch gerne Menge hat.
Auch Trauerforscher Pörschmann sieht da noch einen psychologisch nachvollziehbaren Effekt.
Da gibt es ja auch eine Erleichterung in den Angehörigen, dass es geschafft ist. Vor der Bestattung gibt es eine Anspannung. Und wenn das dann passiert ist, erst dann kann eigentlich der Trauerprozess richtig losgehen, indem ich mich dann aber eben auch wieder dem Leben zuwende.
Wie erleichtert manche waren, zeigt auch diese rund 100 Jahre alte Quittung vom Wirt in Kirchberg bei Landshut.
Leichentrunk für Hötschel von Grammelsbrunn, 85 Personen. Bier, 167 Liter, Schnaps, 8 Liter.
Je nachdem, wie viele Kinder unter den 85 Gästen waren, wären das 2 bis 3 Maß Bier und dazu 5 bis 8 Stammballschnaps. Nicht schlecht. Weil ausufernde Feiern nach Beerdigungen auch im 18. und 19. Jahrhundert schon keine Seltenheit waren, versuchte die Obrigkeit, das ihrer Ansicht nach liederliche Treiben mehrfach einzuschränken und gar zu verbieten. So heißt es 1802 in der Verordnung des Kurfürsten, dass es nun wirklich bestraft werden müsse, wenn
den ganzen Tag auf Kosten der Erben fortgetrunken und anstatt des nur zur Labung der aus der Ferne kommenden Trauerpersonen bestimmten Trunkes ein sittenverderbliches, schwelgerisches Trinkgelage gebildet wird.
Verhindert werden sollte eben auch, dass sich arme Menschen hoch verschulden. Große Wirkung hatten solche Verbote allerdings nicht. Um Prestige, Macht und Ehre geht es freilich auch bei den Herrschenden. Mittelalterliche Fürstenbegräbnisse dauerten gern mal ein paar Tage, waren ähnlich aufwendig wie Hochzeiten. Der Leichenschmaus für den bayerischen Herzog Albrecht IV. Zum Beispiel gehörte zu den legendären Festen am Hofe Wittelsbach. 10 Monate nach seinem Tod, im Januar 1509, wurde in gebührendem Abstand zur Trauerfeier geladen. Ein Mittagessen mit 23 Gängen, das bis zum nächsten Morgen andauerte. Immer 2 Gänge mit deftig Nahrhaftem wie
gesottenem Schweinskopf, Kapaunen, durchsichtig hohe Sulz mit Fischen, Pastete mit eingemachten Vögeln.
Und dazwischen religiöse Schaugerichte zur Erbauung. Etwa der erste Gang. Adam und Eva in einem grünen Garten. Eine Schlange mit Apfel im Maul. Oder der Turm zu Babel in einem Gemüs, wie es so schön heißt in einer zeitgenössischen Beschreibung. Stunden zog sich das Mahl dahin. Als schon der Morgen dämmerte, folgte auf das jüngste Gericht schließlich als 22. Gang ein Konditorenmeisterwerk. Eine Nachbildung des heute verlorenen Grabmals von Herzog Albrecht in der Münchner Frauenkirche. Aber wer will schon von einem Grabmal naschen? Zurück zum Treffen der Totengräber. Sie kommen aus dem Pfaffenwinkel, dem Inntal und dem Werdenfels. Und dort erweist man den Toten heute ganz unterschiedlich die Ehre.
Man muss irgendwie unterscheiden. Ob ein Einheimischer stirbt oder ein gewöhnlicher Bürger, sage ich mal. Nein, die kennen das auch nicht so, zugezogen oder sonst was. Die haben die Erfahrung so nicht. Wir gehen vielleicht mit der Familie zum Kaffee trinken. Aber wenn normalerweise einer, der wo bei vielen Vereinen dabei war, dann lobt man danach die Fahnenabordnungen, Vereine, bekannte Freunde, lobt man halt schon ein. Das ist schon wichtig. Ja.
Da sollten sich also die Angehörigen auch nicht lumpen lassen. Aber warum eigentlich?
Man macht halt auch die Song heutzutage als Brauchtum, weil die Leute sich nichts nachsagen lassen, die Angehörigen.
Ich kenn's bloß aus Tradition. Man macht's. Aber mehr, ich muss das immer mit mir selber ausmachen. Ich würde jetzt einfach sagen, jeder soll es so machen, wie er es für sich mag.
Also einen Beistand haben die Angehörigen schon. Aber ob es da der Leichenschmaus unbedingt der richtige Ort oder Zeitpunkt oder das ist fraglich. Das weiß ich nicht. Da wenn ich eine schöne Karten schreibe oder mit den Menschen persönlich noch mehr rede, ist vielleicht gescheiter, wie zum Essen zu gehen.
Vielleicht beides nicht verkehrt. Eben auch das gemeinsame Essen kann helfen. Schon des Essens wegen. Lebensmittel geben neue Kraft, erden uns wieder. Beim Essen verdaue und verinnerliche ich Geschehenes, sagt auch Trauerforscher Dirk Pörschmann.
Das mache ich ja auch bei der Eucharistiefeier so. Da ist es ja auch eine Form von Leichenschmaus, wenn man so will, oder? Da trinkt man das Blut Christi, der Wein hat sich verwandelt, es ist nicht mehr der Wein. Auch das sind Erinnerungsrituale, die über eine Verinnerlichung den Prozess der Erinnerung unterstützen. Und so ist es auch beim Leichenschmaus.
Manchmal kommen da auch Menschen, die den Verstorbenen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen gekannt haben.
Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man da auf einmal Dinge erfährt, vielleicht sogar über seinen Vater, über seine Mutter, von denen man noch nie was gehört hat. Das heißt, bei so einem gemeinschaftlichen Akt werden Erinnerungen zusammengetragen und es entsteht auch ein neues Bild derer, die nicht mehr da sind.
Das Nachklingen dürfen, das ist es, was dieses Beisammensein für den Rosenheimer Pfarrer Andreas Maria Zach so wertvoll macht. Und auch so unterschiedlich.
Also so, wie der Verstorbene wirklich war, so ist dann auch das Essen nach der Beerdigung. So ist es, also von der Atmosphäre her. Alles, was da an Heiterkeit geschieht oder auch an Unerwarteten, hat mit dem Verstorbenen zu tun.
Und dabei darf man dann schon auch mal ehrlich sein, auch als Pfarrer in der Trauerrede.
Ich sage immer, wenn ich über einen gar nichts Originelles oder Schlechtes her, dann ist man gar nicht gut dabei, weil jeder hat auch eine Ecke und eine Kante. Also ich habe vor kurzem eine Beerdigung gehabt von einem großen Unternehmen meiner Heimatgemeinde. Ja, in der Zeitung, also natürlich großer Unternehmer, papapapap. Bloß ich habe mich als Kind kennengelernt. Ich habe kein Kind, der beim Warten so scheißen und blinzeln hat können wie der. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten zu sagen, dass er auch schon ein Hundling war.
Was bei den Angehörigen übrigens gut ankam. Zurück zu den toten Gräbern beim alten Wirt in Geltendorf.
Mir hat einmal einer gesagt, nirgends wird so viel gelogen wie auf dem Friedhof.
Am Grab vielleicht noch, aber beim Leichenschmaus?
Da kommt dann alles raus. Jeder von uns hat zwei Seiten, sage ich mal, und das gehört auch dazu. Und da darf man auch drüber reden. Man tut das Herz, man riecht keinen aus und nichts, aber über bestimmte Sachen darf man reden und das gehört auch dazu, denke ich.
Eine Beerdigung ist eins von den ehrlichsten Sachen. Das spiegelt sehr viel von dem, wie ein Mensch gelebt hat.
Ingrid Kirnberger ist Krankenschwester und Leichenfrau in Habach, einem knapp 2000 Seelenort zwischen Penzberg und Murnau. Auch sie weiß, wie wichtig das Miteinanderreden nach einer Beerdigung ist, das Austauschen von Erinnerungen. Und das fällt natürlich leichter, wenn nicht bloß ein paar wenige beim Wirt zusammensitzen.
Bei so einem Leichenschmaus am Dorf sind ja nicht bloß die engsten Familienangehörigen, die in einer tiefen Trauer sind, sondern dann ist halt von denen, die halt dann da sind, von den Vereinen her oder von den Nachbarn her, dann kommt ja schon durch denen Leute auch ein bisschen Lockerheit rein, die natürlich auch an die traumatisierten Angehörigen ja auch übergeht.
Das ist halt immer das Fangnetz, wie groß das ist und wie du da aufgefangen wirst. Und darum, klar, wenn du vorher nicht sozial eingebunden warst, dann wirst du es halt auch nicht sein. Weil du das vielleicht auch gar nicht magst und dann kommt natürlich das Loch umso schwerer. Und ich sag mal, halt heutzutage sucht man für alles einen Experten und eine Mordshilfe, aber die Hilfe kommt von den normalen Leuten am allerbesten, findet sie. Und die Nachbearbeitung, wie man jetzt beim Psychologen sagt, die Nachbearbeitung ist halt dann, findet halt dann im Dorf statt. Da war man im Leichenschmaus, da redet man dann. Und wenn man den anderen Tag wieder jemanden trifft, dann redet man, dass man halt wieder, wenn es möglich ist, einen Alltag übergeht.
Bei der folgenden Geschichte könnte man fast meinen, da wollte einer noch zu Lebzeiten selbst etwas von diesem wohltuenden Geist der Gemeinschaft abbekommen. Hans Urban vom Nördlinger Ries hat 2019 seinen eigenen Leichenschmaus ausgerichtet, wollte selbst daran teilnehmen. Irgendwann ist ihm diese Idee gekommen.
Ja, da könnten wir dann sowas wie Leichenschmaus vorher machen. Eine geniale Idee. Und es ist auch so gut angekommen. Ich habe dann meine bekannten Nachbarn eingeladen, da waren etwa 50 Leute da.
Und da ging es eben nicht nur darum, mit den Freunden zu ratschen und Kaffee zu trinken. Es gab eine Rede von einem ehemaligen Pfarrer.
Und es war dann so ein gewisser Rückblick über das Leben. Und ich habe dann auch darüber gesprochen, auch über Leben und Sterben. Und das ist mir schon ein Thema. Ich lebe bewusst das Leben und auch nehme ich den Tod bewusst an.
Hans Urban war selbst Pfarrer. Seit 18 Jahren ist er im Ruhestand, würde aber auch sonst nicht mehr praktizieren, hat sich mehr der fernöstlichen Mystik zugewandt. Jetzt lebt er wie ein Einsiedler auf einer Anhöhe im Nördlinger Ries, bezeichnenderweise auf dem Lachberg. Auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück mit Hühnerstall, Gewächshaus, einer Hütte zum Schlafen und einer, in der er schreibt und Menschen trifft. Seinen Leichenschmaus hat der 81-Jährige ja nun schon gehabt. Was passiert, wenn es dann mal wirklich soweit ist?
Wenn ich wirklich sterbe. Also ein Fest gibt es nicht mehr, sondern ich habe von meinen ganzen Bekannten ein Kästchen mit Briefe. Also einen Abschiedsbrief habe ich schon geschrieben. Ich habe eigentlich alles vorbereitet.
Kehren wir zurück auf den Friedhof Neuperlach mitten in München. Da ist das mit der großen Gemeinschaft zur Sache, erzählt diese Frau, die regelmäßig aufs Grab ihres Mannes kommt. So etwas wie einen Leichenschmaus wollte sie damals nicht.
Mei, so einen großen Bekanntenkreis habe ich da auch nicht, das ist ja nur klein. Und damals halt haben wir noch einen Kleingarten gehabt, da sind vom Kleingarten ein paar Tage gewesen. Den habe ich dann Geldspende geben, dann können sie Prozent machen, wann sie wollen. Das war mir lieber.
Freilich kann das jeder halten, wie er möchte. Der evangelische Pfarrer Micha Börschmann der Lutherkirche in München-Giesing merkt aber, dass mehr und mehr Menschen an ihre Grenzen kommen, wenn sie glauben, heute alles mit sich allein ausmachen zu müssen.
Richtig schön finde ich, wenn wir wieder lernen, dass Trauern und Tod und auch Verstorbene keine Privatangelegenheit sind. Wir individualisieren uns immer mehr, ich mich bestimmt auch. Und es kommt immer mehr dieses, wir beerdigen im ganz kleinen Kreis unsere Verstorbenen. Dabei gibt es ja auch andere, die trauern. Also ein Mensch gehört ja nicht einer Familie oder einer Person im Leben. Und ich frage mich dann immer, warum im Tod?
Das sind die Arbeitskollegen, die Schafkopfrunde, die Nachbarn. Wieder mehr in Kontakt kommen, sich austauschen. Egal, ob beim Leichenschmaus oder später. Dazu will Pfarrer Börschmann anregen. Und deshalb hat seine Pfarrei ein Pop-up-Café am Friedhof Perlacher Forst eingerichtet. Auf dem Friedhofsgelände, auf einer Wiese, steht ein blauer Bauwagen, an dem Mitglieder der umliegenden Kirchengemeinden Kaffee und Kuchen ausschenken. Gegen eine Spende. Davor mehrere Tische unter Sonnenschirmen. So war das ganze Jahr über, jeden Sonntag.
Und jetzt kommen meine Bekannten hier.
Hallo, ich habe extra freigehalten für euch.
Wir empfinden diese Idee so gut, im Friedhof einen Kaffee anzubieten. Und das ist so was Schönes. Also ich gehe jeden Tag im Friedhof, weil mein Mann hier seit 3 Jahren beerdigt ist. Kommen immer wunderbare Gespräche zustande.
Ja, man trifft ja auch immer jemanden, der hier jemanden begraben hat.
Ich bin das erste Mal da, weil meine Frau ist vor 2 Monaten gestorben. Darum haben wir gesagt, da treffen wir uns jetzt. Dann gehen wir am Grab vorbei und dann gehen wir wieder heim.
Eine ganz liebe, ich vermisse ganz schlimm. Wenn ich spazieren gehe, dann meine ich sicher, nee, da wirst du es schon verdient haben. Das geht mir schon sehr ab, muss ich schon sagen. Bergtouren haben wir gemacht miteinander. Mei, war das lustig oft. Mei, war da ein Bauch gehalten von lauter Lachen. Es war wirklich schön.
Wir ach so modernen Menschen glauben, wir bräuchten keine Hilfe mehr. Das schaffen wir schon allein, das mit dem Trauern. Die Realität zeigt das Gegenteil, berichten Seelsorger und Trauerbegleiter. Auf dem Münchner Ostfriedhof entsteht deshalb gerade ein trauerpastorales Zentrum. Unkompliziert kann man dort mit einem katholischen oder evangelischen Pfarrer sprechen oder ins Café auf dem Friedhof gehen. So ist auch eine kleine Trauerfeier spontan gut möglich, auch wenn man eigentlich geglaubt hat, man bräuchte sie nicht. Unsere Gesellschaft wandelt sich. Das Bekenntnis zur abendländischen Religion schwindet und damit verlieren Rituale ihren tieferen Sinn, verändern sich. Genauso wie unser Umgang mit der Trauer, mit Traditionen wie dem Leichenschmaus.
Oder dass man sich immer mehr fragt, kann ich denn da überhaupt hingehen oder ist das nur für den engsten Familienkreis? Solche Fragen hätte man sich früher nie gestellt. Genauso hätte man ja früher auch Sterbende im Sterben besucht, weil die Tür aufgestanden hätte und man hätte sich bei ihnen verabschiedet. Auch das heute ja unvorstellbar. Das heißt, wir müssen da an der Stelle auch wirklich aufpassen, dass uns diese vermeintliche Individualisierung nicht immer mehr in eine Einsamkeit treibt. Und dass die Kraft, die in diesem Kollektiv steckt, in der Gemeinschaft, nicht gänzlich verloren geht.
Und vielleicht hilft so ein Zusammensitzen, so ein Leichenschmaus, auch den kleinen Angehörigen, den Kindern, einen normalen Umgang mit dem Tod zu finden. Wie die Mutter dieses Achtjährigen berichtet, dessen Uropa gestorben ist.
Alle haben also vor der Beerdigung ein Gesicht gemacht, also furchtbar. Dann war die Kirche mit der Feuerwehr und allen, wo er dabei war. Und dann war der Leichenschmaus im Wirtshaus. Das war voll, der Saal. Die sind so lustig waren alle. Der war ja immerhin schon 100 Jahre alt. Also es war ein gesegneter Tod. Und mein Sohn, wie wir dann wieder weggefahren sind, hat er gesagt, wann gibt es denn wieder mal so eine Party?
Freinach, Karl Valentin, ja, schön was. Frühleid haben geboren.
Wie immer wir es nennen, Leichentrunk, Grämis, Trauermahl oder Leichenschmaus, das Zusammensitzen, die Gemeinschaft mit Menschen, die eine Verbindung zum Verstorbenen haben, beendet nicht die Trauer, aber es tröstet. Weinen und lachen, den Gefühlen Ausdruck verleihen. Das Leben, das gegangen ist, darf nachklingen. Und es geht weiter. Mit uns.